Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 23. Innovative Technologien. KI-gesteuerte Drohnen als Lebensretter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts der Björn Steiger Stiftung mit dem Titel Lebensretter. Heute freue ich mich besonders, Herrn Joachim von Beesten hier in Winnenden, dem Sitz der Björn Steiger Stiftung, zu begrüßen. Herr von Beesten ist so etwas wie der Forschungs-, Innovations- und Transportminister der Björn Steiger Stiftung. Er ist nämlich Leiter des Bereiches Forschung, Innovation und Sonderfahrzeuge. Dazu gehören die Baby-Notarztwagen und ganz neue Medical Intervention Cars, die gerade in Dienst gestellt worden sind. Was es damit auf sich hat, wird er uns berichten. Und Herr von Beesten, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Willkommen.
Ja, vielen Dank.
Herr von Beesten, können Sie uns einen Überblick geben über Ihre Aufgaben bei der Björn Steiger Stiftung?
Ja, der Titel heißt Geschäftsführer des Geschäftsbereiches Forschung, Innovation und Sonderfahrzeuge, wie Sie gerade schon erwähnt haben. Zu letzteren gehört der Baby-Notarztwagen, den wir in mehreren Städten in Deutschland im Einsatz haben und seit letzter Woche das äußerst innovative Medical Intervention Car hier in der Nähe in Stuttgart. Und Forschung und Entwicklung betrifft alles an Projekten, bei denen wir uns anschauen, wie Innovation, wie neue Technologien uns helfen können, die Rettungskette zu verbessern. Das machen wir mit Partnern, das machen wir manchmal auch pragmatisch ganz alleine, um Lücken zu füllen, um zu zeigen, es geht. Wir so schon sagen, einfach machen ist da unser Motto und nicht warten, dass wir vielleicht irgendeine Regelung bekommen oder andere Entwicklungen uns dann vorauseilen.
Was sind Bereiche, um die Sie sich besonders gekümmert haben in der letzten Zeit?
Letzten Zeit natürlich das Medical Intervention Car, was in diesem Format ja auch schon vorgekommen ist, was wir innerhalb von gut 12 Monaten von der Idee des Klinikums Stuttgart bis zur Realisierung im Dezember diesen Jahres auf die Straße gebracht haben, mit allen Unwägbarkeiten, die beim Ausbau, bei der Zulassung und anderen Themen anstanden.
Was hat es damit auf sich mit dieser Medical Intervention Car? Wozu braucht man das? Was ist da drin? Was bewegt sich da?
Das Besondere ist, dass wir es als Arbeitstitel genannt haben, Oberarzt-Notarzt-Einsatzfahrzeug.
Oberarzt-Notarzt-Einsatzfahrzeug.
Das heißt, wir bringen exzellente klinische Expertise von den Praktikern, die in der Klinik in ihren Fachbereichen es tagtäglich am Patienten, ich sag mal, anwenden, zur Einsatzstelle. Und der wesentliche Unterschied ist, und das, die Besonderheit bei diesem Fahrzeug ist, dass wir 4 Fachbereiche, also Neonatologie, Pädiatrie, Anästhesiologie und die innere Intensivmedizin an Bord haben. Also von der ganz kleinsten Person bis zum Greis, bis zum Erwachsenen. Und wir eben auch 24/7 im Dienst sind. Das heißt, tagsüber steht dieser Wagen an der Klinik. In der Nacht wird er sozusagen mit nach Hause genommen und ist in Bereitschaft. Und wir sind eben auch primäres aller sozusagen Alarmmittel, Rettungsmittel und werden eben bei bestimmten Einsatzstichworten sofort mitalarmiert. Wir, weil es ein gemeinsames Projekt, natürlich fahren wir als Björn Steiger Stiftung nicht auf dem Wagen mit, sondern eben die ausgebildeten Oberärzte. Es gibt genügend Studien, die beim Intubieren zeigen, dass wenn ich dieses Intubieren bei verschiedenen Formen des Halses halt 60, 70, 80 Mal in der Woche mache, einfach geübter bin, als jemand, der es nur einmal im Monat macht. Das leuchtet eben ein. Und hinzu kommen eben noch besondere Zuladungen, nenne ich es mal, besondere neonatologische Rucksäcke bis hin zu einer Herz-Lungen-Maschine, mit der man eben auch eine sozusagen Out-of-Hospital EPR, das heißt, wir haben eine Herz-Lungen-Maschine, die außerhalb des Krankenhauses an der Einsatzstelle, wenn die Indikation dafür spricht, eingesetzt werden kann und der Patient dann eben in das Krankenhaus transportiert werden kann. Für uns äußerst wichtig als Stiftung, dieses Forschungsprojekt anzuschauen, was können wir daraus lernen? Zum einen auch für die Ausbildung von Notärzten und Notfallsanitätern, indem wir auch neue Technologien an den Einsatzort bringen. Und zum anderen aber auch das Thema wirtschaftliche Betrachtung. Ist das nur ein Konzept für urbane Räume oder kann man das auch ausdehnen in vielleicht suburbane Räume? Und auch zu schauen, wie wir so ein Konzept einbinden können in die Alarmierungskette. Und das Feedback nach einer guten Woche ist hervorragend. Wir wollten oder werden beginnen im Rettungsdienstbezirk Stuttgart, aber auch alle anliegenden Landkreise haben sich schon gemeldet und hohes Interesse angemeldet.
Wir haben, als es gerade in Dienst gestellt worden war, die einen oder anderen werden sich erinnern, mit Herrn Pierre-Henrich Steiger über diesen Wagen gesprochen. Aber großartig, dass Sie uns jetzt in die Aktualität holen. Ist der Wagen denn schon mal eingesetzt worden in dieser Woche?
Wir hatten gerade praktisch den kleinen Festakt mit den entsprechenden Bereich des Krankenhauses und der Presse vollzogen, haben den Status auch auf 2 gesetzt und 2 Minuten später kam der erste Alarmruf und neben dem ausgebildeten Notarzt sind auch dann die beiden Chefärzte der Neonatologie und Pädiatrie eingestiegen. Und ich glaube, wir hatten noch nie so schnell von 2-3 Minuten von Stuttgart die absolute Kompetenz an Bord und am Einsatzort. Und es ging um ein 2-jähriges Kind, was reanimationspflichtig wurde. Und die Aussage jetzt beim Nachfragen war, dass es dem Kind inzwischen gut geht, aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Und der erste Einsatz als Ergänzung zum Rettungswagen und zum alarmierten Notarzt, der hervorragend geklappt hat.
Klasse. Das freut einen schön zu hören, gerade bei einem so guten Ausgang. Herr von Besen, was ist Sie eigentlich persönlich motiviert, im Bereich Rettungswesen und da im Bereich technologische Innovation zu arbeiten? Aber vor allen Dingen erstmal, wie kam der Schritt zum Rettungswesen? Haben Sie das von Anfang an gemacht? Haben Sie mal was anderes getan? Wie ist da Ihr Werdegang?
Das Thema ist, dass mich schon als Kind oder Jugendlicher das Thema Technologie fasziniert hat, zu hinterfragen, wie, jetzt würde man sagen, komplexe Systeme funktionieren.
Was gab es da konkret? Also wenn man so überlegt, wann zeigt sich das bei einem Kind? Was haben Sie Elektro-Lego gebaut oder irgendwie sowas? Oder was war's?
Mein Vater selbst war Elektroinstallationsmeister, von daher habe ich alles auseinandergeschraubt, wo die Sicherung schon abgeschaltet war und hinterfragt. Und das hat mich dann auch in diese Richtung Physiker zu werden getrieben, weil das schon der Spezialist, Generalist ist für bestimmte Themen.
Heißt es, der Vater dann erklärt, was da auseinander war, oder?
Natürlich. Und zusammen eben auch Sachen aufgebaut. Und dann kam eben genau die sprichwörtliche Modelleisenbahn zum Einsatz mit getrennten Schaltkreisen, Beleuchtung und ferngesteuerten Punkten.
Mit denen spielt ja in der Regel nur der Vater, aber Sie durften auch ran.
Ich durfte auch ran, richtig, ja. Der Werdegang sah so aus, dass mich das in das Physikstudium bewegt hat und dort aber auch immer der Hintergrund, wie kann ich diese Technologie gewinnbringend für Menschen anwenden? Und den ersten Kontaktpunkt hatte ich dann bei meiner Abschlussarbeit in Heidelberg, wo wir einen Laser entwickelt haben, der minimalinvasiv auch für Chirurgie eingesetzt werden konnte. Also Grundlagenforschung mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum zusammen. Der berufliche Werdegang hat mich dann eher nochmal einen Umweg machen lassen in dem Bereich Kommunikation, Vernetzung von Dingen und Digitalisierung, bis ich dann Pierre-Henrich Steiger kennengelernt habe und er mich überzeugt hat, zur Stiftung zu kommen, um diese Kompetenz, die im Bereich Digitalisierung, Vernetzung im Rettungsdienst eben noch nicht so weit verbreitet ist, hier in die Stiftung zu bringen.
Hat er dann gesagt, kommen Sie einfach, Sie sind genauso jemanden, wie Sie brauchen wir, Sie sind der technologiegetriebene Mensch, der uns noch gefehlt hat, oder wie kam das?
Die Stiftung ist ja schon seit Jahren auch im Bereich Technologie unterwegs, über das Thema First Responder Apps bis hin zu dem Punkt Leitstellenvernetzung. Und wie auch hier im Format schon mehrfach angesprochen wurde, haben wir ja keine standardisierte, sondern eher eine ineffiziente Struktur. Es geht nicht um die Personen, die in diesem System arbeiten, sondern eher um die Hilfsmittel, die zur Verfügung stehen. Und da gibt es eine Menge Potenzial mit Hilfe von, jetzt kann man sagen, von neuen Trends, etablierten Trends, sei es jetzt Cloud Computing, sei es die Vernetzung, Internet of Things oder eben auch Robotik, dazu zähle ich auch das Thema Drohne, bis hin zu anderen Themen, den Mehrwert zu schaffen und vor allem diese raren Ressourcen, die wir im Rettungsdienst haben, eben viel effizienter einzusetzen.
Welche Entwicklung hat es denn da gegeben in den letzten Jahren, die besonders spannend sind?
Klammern wir mal das Thema medizinische Appliances aus, weil da bin ich nicht der Experte, das müssen Mediziner beantworten. Beim Thema Rettungsdienst und Rettungskette ist es sicherlich, wenn wir bei Thema Leitstelle, wir haben letztes Jahr ja 50 Jahre Notruf gefeiert, da war das Thema E-Call in Autos eins,
der
was
Notruf,
angefangen
der,
hat.
Das müssen wir sagen, durch die Björn-Steiger-Stiftung eben ins Leben gerufen worden ist. Die 1 und 2 würde es ohne die Björn-Steiger-Stiftung nicht geben.
Das ist richtig. Und dass jetzt praktisch seit einigen Jahren Autos automatisch nach einem Unfall die Leitstellen informieren, wo sie sind, wie viele Leute an Bord sind, welche Fahrtrichtung, Wir kritisieren so ein bisschen das Thema, dass manche Hersteller noch ein Callcenter dazwischen geschaltet haben, über den man eigentlich verschiedene Services abbilden kann. Der direkte Kontakt ohne Medienbruch ist da sicherlich nach vorne gerichtet der bessere.
Der Impuls kam auch von der Bernsteiger-Stiftung, ne? Das wissen so viele nicht.
Das ist richtig, genau. Wir hatten auch mal mit dem Thema Motorradfahrer, Motorradhelm Versuche gemacht. Da war ich noch auf der Seite des Anbieters. Das hat sich dann leider aus Kostengründen nicht durchgesetzt, sozusagen der E-Call im Motorradhelm. Inzwischen ist ja das ganze Thema auch dann in die Maschine beziehungsweise eigentlich in das Smartphone eingezogen. Und diese Systeme kann man dann auch eben nutzen, um möglichst schnell die Rettungskette in Gang zu bringen.
Das waren also besonders innovative Bereiche der letzten Jahre, die Sie wahrgenommen haben. Dann kümmern Sie sich um ein besonderes Projekt und haben das hier maßgeblich vorangebracht. Ich war ja selber Zeuge davon, weil Sie oft in unseren internen Besprechungen davon berichtet haben und es konnte erleben, wie es immer weiter und weiter flog im übertragenen genau. Sinne und tatsächlich auch ein besonderes Drohnenprojekt. Was hat es damit aus sich?
Na, die Idee für das Drohnenprojekt, es ging um das Thema Wasserrettung, kam uns aus der Beobachtung, aber aus der Wahrnehmung, dass wir bei unseren Notruftelefonen, die wir auch entwickelt haben als Bernsteiger-Stiftung, die inzwischen energieautark an ganz vielen Binnengewässern stehen, dass uns die Hilfsgesellschaften wie DLRG, wie Wasserwacht vermehrt angefragt haben. Hintergrund ist zum einen, dort ist Personalmangel. Das heißt, man kann bestimmte Uferabschnitte, die offiziell freigegeben sind oder auch inoffiziell genutzt werden zum Baden, nicht mehr überwachen. Hinzu kommt, wir haben längere Sommer, längere Badesaisons. Wir haben immer mehr Leute, die Nichtschwimmer sind. Wir haben mittelalte Männer, die sich überschätzen, ins Wasser gehen. Und mit dem Effekt, dass wir einen Anstieg an Badetoten in Deutschland zu verzeichnen haben. Und wir uns überlegt haben, macht es vielleicht Sinn, das Rettungsmittel, im übertragenen Sinne ein Schwimmkörper, den man abwirft, der dann der Person in Not praktisch dann hilft, einen Auftrieb zu bekommen, eben möglichst schnell zum Einsatzort zu bringen, indem man den Schwimmkörper und die Drohne, die diesen Schwimmkörper transportiert, schon in der Nähe des möglichen Einsatzgebietes positioniert. Das war die grundlegende Fragestellung, die wir uns bei diesem Projekt angeschaut haben.
Also ich gehe im Sommer ins Wasser. Ich bin einer dieser Männer, die sich selber überschätzen in so einem Fall. Schwimmbad raus, auf einmal schwinden meine Kräfte. Ich ruder mit den Armen. Jemand sieht es, Gott sei Dank, drückt an der von der Bernsteiger-Stiftung, Gott sei Dank, dort in der Nähe befindlichen Notrufsäule die richtige Taste, weil er sein Handy im Auto gelassen hat. Das passiert ja oft, deswegen stehen diese Säulen da. Soll nicht geklaut werden, wenn er ins Wasser geht oder sie. Was passiert dann? Dann hebt die Drohne ab und hebt mich raus?
Nee, eben nicht. Wir haben nicht eine Drohne entwickelt, die praktisch den Auftriebskraft erzeugt, eine Person rauszuziehen. Würde ja auch bedeuten, dass wenn sie schon entkräftet sind, sie ja nochmal festhalten müssen.
Ja.
Was wir gemacht haben, ist auch mehrschichtig. Das heißt, wenn man so ein Projekt startet, schaut man sich verschiedene Ebenen an. Man stellt sich Fragen, wie kann man so eine Drohne in die Rettungskette integrieren? Wie kann die Drohne alarmiert werden? Das ist die prozessuale Frage. Dann technisch, was muss die Drohne eigentlich können? Wie kann sie vielleicht auch automatisiert die Person im Wasser, die in Not ist, detektieren und eben auch diesen Schwimmkörper abwerfen?
Okay, ich bin draußen im See, ich ruder mit den Armen, jemand drückt den Knopf. Was passiert? Bestenfalls.
Bestenfalls, nicht nur bestenfalls, sondern wir haben es demonstriert, an der richtigen Leitstelle geht der Notruf an. Denn wir waren in einem Gebiet, was eben zwischen zwei Bundesländern liegt und die Mobilfunkinfrastruktur nimmt eben auf Ländergrenzen und Zuständigkeiten keine Rücksicht. Das heißt, wenn Sie ein Mobilgespräch absetzen, kann es sein, dass Sie bei der falschen Leitstelle landen, die dann erst den Notruf weiterleiten muss. In dem Fall war praktisch die Notrufsäule ein weiterer Vorteil der Notrufsäule, es gibt eben einen fixen Standort. Dieser fixe Standort ist in der Leitstelle direkt einem betreffenden Uferabschnitt zugeordnet. Zu diesem Uferabschnitt gehört entlang der allgemeinen Ausdruckverordnung praktisch auch ein Prozess, der angestoßen wird. Wer wird informiert? Welche Freiwillige oder Berufsfeuerwehr fährt raus? Mit welchem Equipment? Welche Wasserwachtstation wird informiert? Das passiert, das Reguläre passiert und daneben bei konnte praktisch der Leitstellendisponent die Drohne disponieren.
Wow.
Die Drohne bekam natürlich auch durch den Standort das Einsatzgebiet. Der Drohnenhangar hat sich geöffnet, die Drohne ist abgehoben, ist automatisiert ins Einsatzgebiet geflogen, hat dann eben die Person an der Wasseroberfläche automatisiert gesucht, gefunden.
Mit Kamera oder wie geht das?
Genau, es gibt sozusagen einen Live-Video-Stream, den wir erzeugt haben. Wir haben dann mit der Brandenburgischen Technik-Universität in Cottbus eine KI entwickelt. Wir haben auch mehrere Studierende über Jahr hinaus ins Wasser geschickt, die verschiedene Aktionen im Wasser durchgeführt haben, damit wir halt diese Künstliche Intelligenz angelernt haben, um zu schauen, ist es ein normaler Schwimmvorgang, wird gespielt oder ist die Person wirklich in Not? Die Drohne hat dann die Person identifiziert, ist auf 2-3 Meter runtergegangen, hat punktgenau neben der Person diesen Schwimmkörper, sich dann aufgeblasen hat, abgeworfen.
Also irgendwie wie ein Rettungsring, irgend sowas aufblasbares.
Genau, wo ich mich dann für die Fachleute Testtag, sozusagen ja. 200 Gramm schwer, eine CO2-Patrone drin und dann aber eine Auftriebskraft von 70 Newton. Also kann sich gut dran festklammern, ist hier so ein Umlaufseil. Also als wenn ich wenig Kraft habe, wie ein Schwimmring, der beigebracht wird. Die Drohne, das ist das Wichtige, auch verbleibt über der Person, weil die normale Rettungskette wurde ja auch in Gang gesetzt. Das heißt, die Wasserwacht nähert sich der Position und sieht eben auch durch den Standort der Drohne, wo die verunglückte Person ist. Jetzt waren wir an Binnenseen. Trotzdem hat man da auch manchmal einen Wellengang. Und es sind ja nicht die Kreuzer, die da fahren, sondern eher flache Aluboote. Das heißt, die Sichtlinie ist relativ begrenzt. Und es ist eine große Hilfe, dann eben die Drohne zu sehen, die über der Person verharrt, bis man dann eben die Person an Bord gezogen hat. Und nach diesem Einsatz oder nachdem die Person an Bord ist, kehrt die Drohne einfach automatisiert zu ihrem Standort, in den Drohnenhangar zurück.
Getestet haben Sie das wo?
In der Lausitz an zwei Seen, dem Partwitzer, dem Geierswalder See. Und deshalb für die beiden Seen entschieden, nicht nur, weil es auch eine sehr schöne Urlaubsregion ist, sondern die Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen geht durch beide Seen durch. Und wir sagen ja bei der Steigerstiftung immer, einfach kann jeder. Deshalb haben wir uns einen Ort gesucht, der eben 2 Rettungsdienstgesetzen unterliegt, dem 2 Leitstellen praktisch für Verantwortung zeichnen, wo wir 2 Zweckverbände haben und wo wir eben einfach das Thema etwas komplexer machen. Hinzu kommen noch verschiedene Verkehrslandeplätze in der Nähe des Seen, auf dem Nachbarsee sogar ein Startlandeplatz auf dem Wasser und 2 in der Nähe stationierte Rettungshubschrauber des ADACs, um einfach auch das Thema Luftraum und Sichtbarkeit uns anzuschauen, neben dem Thema Prozess, was ich gerade schon erwähnt habe.
Was waren die besonderen Herausforderungen mit diesen beiden Leitstellen? Sie haben es erklärt, es könnte sein, dass die beiden Leitstellen überlappend tätig sind oder dass, wenn ich da mit dem Handy anrufe, bei der einen Leitstelle rauskomme, aber die andere eigentlich zuständig ist. Und deswegen sollte ich in so einem Fall lieber die Taste drücken bei der Notrufsäule der Steigerstiftung.
Das ist richtig. Wenn man sozusagen einheimisch da ist, kann man sicher die Situation am See beschreiben. Es ist eine aufstrebende Tourismusregion, das heißt, ich habe Radwanderer, die irgendwas beobachten vom Ufer. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig für jemanden zu beschreiben, wo man gerade an einem See steht.
Ja.
Deshalb bieten eben diese Notruftelefone den großen Vorteil, dass das Einsatzgebiet direkt schon eingeschränkt und festgelegt ist. Das Thema Ortung der Handys kann eben auch funktionieren, ist aber teilweise ungenau und nicht überall implementiert. Von daher ist das ein großer Vorteil, dass man eben dann auch diese Rettungskette ausdehnt in Richtung Notruftelefone.
Wie muss ich mir diese Drohne vorstellen? Wie groß ist sie in etwa und was ist da technisch drin?
Das war eine der Fragestellungen am Anfang. Man fragt sich immer, was muss ich transportieren? Das waren 2x200 Gramm, denn wir hatten 2 Rest-Tubes dabei, falls der erste Abwurf nicht geklappt hätte. Dann fragt man sich natürlich auch, wie kriege ich diese Fracht sicher und schnell zum Einsatzgebiet? Wie schnell möchte ich fliegen? Wie groß ist mein Einsatzradius? Dann möchte ich nicht nur bei schönstem Wetter und Windstille fliegen, sondern wir haben gesagt, wir wollen auch gerne bei Windstärken vielleicht 6 bis 7 eben auch unterwegs sein. Wie lange dauert so ein Einsatz? Und das Ganze führt uns dann zu einem Quadrocopter, also eine Drohne mit 4 Propellern, die dann auch praktisch senkrecht starten kann, Geschwindigkeit bis 80 km/h erreicht und wir damit eben bei einer Flugdauer von 40 Minuten einen Einsatzradius von 10 Kilometern hatten. Damit konnten wir beide Seen mit einem Standort sehr, sehr gut abdecken. Hinzu kommt, dass man eben bei diesem Thema auch alle wichtigen Elemente der Drohne redundant auslegt. Das heißt, wenn ein Propeller ausfällt, die Drohne trotzdem noch kontrolliert landen kann, dass man verschiedene Controller an Bord doppelt ausgelegt hat. Und wir kamen dann, das ist auch wichtig, bei dem Thema Zulassung, obwohl das bei unserem Anwendungsfall als Notfallhilfe nicht die große Rolle spielt, auf ein Startgewicht von unter 4,5 Kilo. Das ist die Grenze zur nächstmöglichen Kategorie. Und das Ganze auch, das ist uns halt sehr wichtig als Steigerstiftung, basieren auf einem standardisierten und quelloffenen Kommunikationsprotokoll. Das heißt, jeder kann sehen, welche Daten fließen in die Drohne rein, welche Daten fließen raus. Und es ist nicht so wie bei vielleicht Herstellern aus dem asiatischen Bereich, dass man eben besondere Software-Kits braucht, um mit der Drohne kommunizieren zu können und vielleicht auch einige Datenströme identifiziert, die man nicht ganz zuordnen kann. Wichtig für uns, weil wir ja in einem Umfeld unterwegs sind von Behördenorganisationen mit Sicherheitsaufgaben, also im BOS-Umfeld. Und dort ist, glaube ich, das Thema Datensicherheit, Privacy und offene Standards ein sehr wichtiges.
Wie kommt die Drohne zum Ziel? Wird die gesteuert? Werden die Koordinaten eingegeben?
Das ist ein Punkt, den wir auch automatisiert haben, den man auch vermehrt sieht, dass praktisch automatische KI-basierte Steuerung Einzug halten bei den Drohnen. Auch bei 80 km/h wird schon schwierig für jemanden, die Drohne dann bei gewissen Verhältnissen noch sicher steuern zu können. Sicherlich können das die Profis. Wir fliegen hier ja auch außerhalb der Sichtweite. Auch das ist ein Punkt, der dafür spricht, dass man es eben automatisiert macht. Wie gerade erwähnt, wird durch die Leitstelle das Einsatzgebiet festgelegt. Entweder durch das Notruftelefon oder eben in der Software, die mit der Drohne kommt, kann ich, ähnlich wie man vielleicht in einer Präsentation ein Quadrat einfügt, kann ich einfach einen Bereich markieren. Das ist dann das Einsatzgebiet. Und die Drohne ist eben so programmiert, dass sie auf dem Hinweg, weil es sehr, sehr zeitkritisch ist, den unmittelbaren Weg nimmt, natürlich unter Berücksichtigung von bestimmten Risiken. Das heißt, im Sommer eventuell nicht über den vollbesetzten Strand, sondern einen kleinen Umweg fliegen. Aber trotzdem ist Zeit da eben das Allerwichtigste. Und die KI filmt ja die Wasseroberfläche, analysiert, ob es ein Objekt gibt, einen Menschen in Not, und muss dann eben auch entscheiden, wenn es eine kleine Unsicherheit gibt, muss ich nochmal meine Flugrichtung korrigieren, um aus einem anderen Winkel auf die Wasseroberfläche zu gucken. Gerade wenn man Sonnenschein hat, das reflektiert so ein wenig. Das passiert vollautomatisiert. Und auch das Absenken dann in den Flugmodus, jemand ist gefunden worden, das ist die Person in Not, alles automatisiert, weil wir hatten natürlich einen Fernpiloten, der eingreifen hätte können, aber nicht musste. Das Eingreifen können ist vorgeschrieben, dass man eben in kritischen Situationen die Drohne kontrolliert landen kann. Aber auch selbst dieser Vorgang war einprogrammiert bis hin zu einer Notwasserung und haben wir alles nicht gebraucht. Der Demonstrationsflug hat hervorragend geklappt und dieses Westube ist ein Meter neben der Person, die natürlich nicht in wahrer Not war, sondern es etwas simuliert hat, dann eben gelandet und wurde dann von der Wasserwacht gerettet, in Anführungszeichen.
Und muss dieser Drohnenpilot, ich nenne ihn mal so, der nicht eingreifen muss, muss der irgendwo in der Leitstelle sitzen? Kann er das von zu Hause aus machen? Wie sind da die Anforderungen?
Naja, rein theoretisch kann man es von zu Hause aus machen. Das ist das Thema Cloud. Auch dieses Thema mit beiden Leitstellen, die in Lausitz ja zuständig sind, besprochen. Die Leitstellen selbst nehmen für sich in Anspruch, nicht noch einen Fernpiloten auch noch in der Leitstelle sitzen zu haben, sondern was die machen wollen, ist Notruf entgegennehmen, standardisiert abfragen, disponieren. Natürlich ist wichtig, vielleicht noch ein Lagebild zu bekommen. Das heißt, dieser Videostream, der von der KI analysiert wurde, war gleichzeitig sichtbar eben auch in der Leitstelle als Information und war auch sichtbar für den Einsatzleiter der Wasserwacht vor Ort auf einem mobilen Gerät, sofern man noch praktisch Informationen brauchte, auch für andere Anwendungsfälle, ganz wichtig. Ansonsten ist das ganze Thema vollautomatisiert abgelaufen.
Das klingt ja toll. Jetzt höre ich das hier und jetzt sage ich, Mensch, ich habe Interesse daran, würde das gerne als Gemeinde oder als Region gerne nutzen. Kann ich das irgendwo bestellen oder an wen kann ich mich wenden?
Ja, bis jetzt war es ein Forschungsprojekt, was wir in diesem Jahr zum Abschluss gebracht haben. Es gab eine Es gab eine wahnsinnig große Resonanz mit weiteren Anforderungen verbunden. Und wie ich eingangs sagte, wir haben uns das Thema ja prozessual, technisch angeschaut und auch juristisch, aber auch betriebswirtschaftlich. Mhm. Natürlich ist ein Menschenleben nicht mit Geld aufzuwiegen. Und trotzdem muss man entscheiden, ob man so ein System anschafft oder nicht. Und wir haben zum einen das in Relation gesetzt zu einem Rettungshubschrauber. Da ist die Flugminute der Drohne um eine Größenordnung günstiger als der Rettungshubschrauber. Natürlich gibt es einen anderen Einsatzradius, eine andere Einsatzzeit, aber man hat eine hohe Flexibilität durch die Drohne natürlich auch gegeben. Beim Thema Wasserrettung bräuchte wieder eine Winde, hat nicht jeder Rettungshubschrauber. Und trotzdem sieht so aus, dass es eben für nur einen Anwendungsfall, einen Drohnenhangar und eine Drohne aufzustellen, ist es nicht wirtschaftlich. Deshalb haben wir das System weiterentwickelt mit Partnern, sodass wir nicht nur eine, sondern bis zu 6 Drohnen in diesem Hangar stationieren können und dass diese Drohnen eben auch unterschiedliche Missionen erfüllen können. Denn dort, wo der Badesee ist, ist vielleicht nebenan auch ein Autobahnkreuz, wo ich ein Lagebild bräuchte. Vielleicht ist auch nebenan ein Waldstück, wo vielleicht eine Waldbrandmeldung war. Oder aber, wenn man aus dem BOS-Umfeld raus ist und sich das Thema wirtschaftlichen Betrieb von Drohnen anschaut, vielleicht ist nebenan auch eine PV-Anlage, die beflogen werden kann. Die lassen wir mal außen vor. Unsere Idee ist beim Thema BOS, dass wir eben ein System haben, bei dem immer eine Ressource, eine Drohne für Notfälle bereitsteht, Thema Wasserrettung, also ein Rescue abwerfen kann, aber eben auch für andere Einsetzungsfälle, wie zum Beispiel ein Lagebild zu erzeugen oder eben mit einer Wärmebildkamera ein Waldstück abzufliegen, um zu gucken, ob da ein Glutnest ist. Zur Frage zurück, wir werden das System produktreif haben zur Red Mobile im nächsten Jahr. Das ist der Mai nächsten Jahres.
Und was ist die Red Mobile?
Red Mobile ist die Leitmesse im Bereich Rettungswesen für den Dachraum, aber auch international inzwischen.
In
Fulda findet die statt Mitte Mai, wo wirklich alles an Rettungsmitteln, Boden, Luft, Wasser, glaube ich sogar, ausgestellt wird. Neueste Entwicklungen. Das Medical Venture Car wird auch vorgestellt dort, nochmal mit den ersten Erfahrungen aus den ersten 6 Monaten. Und eben dieser Drohnenhangar. Und werden dann auch fliegen dort und vorführen, wie wir eben mit 2 unterschiedlichen Drohnen, 2 unterschiedlichen Missionen erfüllen können. Und vielleicht da warum bis zu 6. Zum einen kann ich natürlich eine Situation haben, bei der ich kontinuierlich ein Videostream, ein Lagebild brauche. Ich habe gerade erwähnt, die Flugzeit einer Drohne ist nach 40 Minuten zu Ende. Die könnte aber dann abgelöst werden durch die nächste Drohne. Oder aber ich habe vielleicht eine verschwundene, orientierungslose Person, wo es wirklich um Zeit geht, weil die Nacht herbei ansteht und es kalt wird, kann ich eben mehr als 1 oder 2 Drohnen starten und eben gleichzeitig ein größeres Gebiet absuchen. Also ich habe eine hohe Flexibilität. Und was eben auch ein Feedback war zu unserem System ist, es muss mobil sein. Und deshalb wird das eben zum einen auf einem Anhänger portabel sein oder wie bei der Feuerwehr verbreitet, als Abrollcontainer. Mhm. Nehmen wir jetzt euch ein Beispiel. Es gibt eine Hochwassersituation, die sich ankündigt. Ich weiß, es wird sozusagen Hochwasser in einer gewissen Region geben. Ich bräuchte aber ein Lagebild. Das System kann man dann sozusagen in die Region verbringen, auf einem sicheren Punkt aufbauen und dann eben kontinuierlich ein Lagebild erzeugen oder eben auch, falls eine Person vermisst wird, eben auch die Person suchen. Also eine Multimissionsfähigkeit. Und das Ganze inzwischen auch, das ist fast ein Jahr rum, das sind die schnellen Entwicklungen, die KI findet inzwischen auf der Drohne statt. Also ich muss kein Videostream mehr auf den Boden schicken, analysieren, sondern inzwischen habe ich die Rechenleistung an Bord der Drohne und kann eben verschiedene Muster an Bord der Drohne identifizieren und dann sogar die Flugmanöver anpassen und auch nur die Daten an den Boden schicken, an andere, die ihr wirklich auch braucht für weitere taktische Entscheidungen.
Wow. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen bescheuert, aber Drohnen waren ja immer eigentlich bisher positiv besetzt. Wir haben, wie in diesem besonderen Fall, geholfen, ja sogar Menschenleben zu retten. Sie waren spielerisch besetzt, indem ich meine Flugdrohne habe, mit der ich da Spaß haben kann, also ja, rumfliegen lassen kann, Spielzeug für Männer oder auch für Jungs oder auch für Mädchen. Drohnen waren für Sport, so dass ich mir eine Drohne so programmieren kann, dass sie hinter mir herfährt, wenn ich vielleicht Ski fahre oder mit dem Rad Mountainbike oder auch reite, wenn die Pferde das nicht stört mit den Geräuschen. Jetzt haben wir Drohnen ja auch und der Ukraine-Krieg, Russlands Krieg gegen die Ukraine ist dann ein furchtbares Beispiel, eben massiv eingesetzt zu kriegerischen Zwecken. Meinen Sie, das hat auch eine Diskussion zur Folge über den Einsatz der Zivilnutzung von Drohnen? Oder sehen Sie da keinerlei Berührungspunkte?
Das Thema Kommunikation, was wir da machen, war Hauptbestandteil auch unseres Projektes. Denn wir fliegen nun mal über Strände, textilfreie Bereiche, wie man so schön dann noch sagt. Ja. Und es gab einen großen Vorbehalt, dass es auch Patrouillenflüge gibt, weil natürlich auch nicht freigebende Strandabschnitte vielleicht zum Baden oder für Lagerfeuer genutzt werden. Das haben wir ausgeräumt in dem Hinblick, dass wir gesagt haben, wir fliegen nur dann, wenn eine Notfallmeldung vorliegt, also keine Präventivflüge, sondern nur damit eine wirklich ein Notfall eingetreten ist und der Disponent in der Leitstelle entscheidet, er schickt nicht nur einen Rettungswagen, die Feuerwehr, sondern auch die Drohne, ganz wichtig. Wenn man sich Erhebungen anguckt, die Ergebnisse sind aber alle von 2022, von daher die neuen Fernsehbilder vielleicht noch nicht eingeflossen, aber die Akzeptanz für den zivilen Einsatz ist bei deutlich über 50% in der Bevölkerung. Wenn man über Notfallhilfe spricht, sondern eher an die 80-90% Zustimmung. Schaut man aber den negativen Punkt an, ist schon so, dass es viele Ressentiments gibt, dass natürlich die berühmte Fotodrohne des Nachbarn, aber auch die Drohne zum Ausspionieren, zur Vorbereitung von kriminellen Tätigkeiten oder terroristischen Anschlägen auch da ist. Und auch da sind ca. 8% der Bevölkerung doch beunruhigt, was den Einsatz angeht. Das heißt, das ist genau die Balance, die wir gerade sehen. Ich kann natürlich ein Rescue zur Wasserrettung abwerfen. Ich kann aber auch, wie wir es in der Ukraine sehen, eine Granate irgendwo reinwerfen. Mhm. Das ist Realität. Bei uns natürlich steht das Leben retten im Vordergrund und auch die Rückkehr der Drohne, weil sie wiederverwendet werden soll und keine Drohnen, die dann eben nur einen Hinflug haben und selbst vielleicht sogar die Waffe sind.
Ja, was kann man tun? Vielleicht eine besondere Kolorierung. Klar, auch die kann man nachmachen, aber das wird schon mal, glaube ich, jeden, der da an den Himmel guckt, der es dann weiß, das Gefühl geben, oh, hier ist eine Drohne unterwegs, die Menschen rettet.
Das Thema Sichtbarmachung, Reitrich, könnte man natürlich an Blaulicht installieren, das ist jetzt ein bisschen zu viel des Guten, aber was wir eben auch gemacht haben in dem Projekt, dass wir die Drohne digital sichtbar gemacht haben und vielleicht kennt der eine oder andere diese App Flight 24, bei der ja. Ich mir verschiedene, wenn ich ein Flugzeug am Himmel sehe, kurz schaue, Destinationen, wo fliegt es hin, was für ein Flugzeugtyp. Und dasselbe gibt es eben auch auf App-Basis jetzt von verschiedenen Anbietern für diese Drohnen. Es gibt noch keine einheitliche Kennzeichnung, es gibt auch noch keine einheitliche Regelung für den unteren Flugraum. Da setzen sich gerade viele Akteure für ein, um genau dem vorzubeugen, dass man natürlich sieht, und das wollen wir auch gerne machen, dass eine Drohne, die gerade im Notfalleinsatz ist, ist sie nicht sichtbar. Gut, es ist entweder eine Drohne für kriminelle Zwecke oder natürlich gibt es auch Situationen, wo vielleicht andere Ermittlungsbehörden eine Drohne Einsatz haben, die auch nicht digital sichtbar sein soll, aber das wird dann sicherlich eher die Ausnahme sein.
Jetzt haben wir diese Drohne im Einsatz zur Rettung von Menschen, die drohen zu ertrinken. Glauben Sie, dass die Drohnen zukünftig auch in anderen Rettungsbereichen eingesetzt werden können, wie etwa der Bergrettung oder bei anderen Naturkatastrophen?
Das findet ja heute schon statt. Wenn man mal in die Schweiz schaut, gibt es dann eher, ich sag mal, kleine Flugzeuge, das sind auch Drohnen, die noch einen Verbrennungsmotor haben und Starrflügler sind, mit einer Technologie an Bord, die Handysignale orten kann. Das heißt, wenn es einen vermissten Wanderer gibt oder vielleicht jemand, der in medizinischer Not ist, kann man eben durch weil das Handy versucht, sich einzubuchen im Mobilfunknetz eben auch diese Person detektieren. Das findet schon statt. Wir sehen drei große Anwendungsfälle. Das eine ist sicherlich, ein Lagebild zu erzeugen, sei es ein Unfall, sei es vielleicht auch nach bei Bränden etc. Das andere ist Suche nach Personen und dann aber auch bei Naturkatastrophen eben die Erkundung, wo es vielleicht noch so gefährlich ist, Hilfskräfte reinzuschicken. Und was wir auch sehen, ist eher auch Lösungen, dass man aus der Luft, ich nenne es jetzt mal wirklich eine Lageaufklärung macht und dann eben eine Robotik, die auf dem Boden auch autonom reinfährt, eben in einer Art Companion-Situation dann praktisch in ein sehr gefährliches Einsatzgebiet schickt. Das gibt's schon, das wird entwickelt und mit dem Thema KI werden wir auch sehen, dass es vermehrt autonome Systeme gibt, die dann eben genau für den Einsatzleiter die wichtigen Informationen aufbereiten, sei es die Rückseite von einem brennenden Gebäude, sei es den besten Aufstellplatz praktisch für den Leiterwagen, bis hin zu dem Punkt, schnell gewisse Gegenden abzusuchen, weil vielleicht eine Person, die hilflos ist, gesucht wird.
Jetzt sind wir ja in Deutschland großartig, solche Dinge zu entwickeln. Großer Forschungsgeist. Das, was Sie sagen, leitet in die Richtung. Noch nicht so gut sind wir oftmals in der Vermarktung davon. Haben Sie Zuversicht, dass wir auch bei der Vermarktung dieser großartigen Innovation künftig Erfolg haben werden?
Das ist eine sehr gute Frage. Passt zusammen mit der Verlautbarung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr von dieser Woche. Es wurde eine Strategie für Advanced Air Mobility vorgestellt. Das ist ganz gut. Natürlich zieht man eher auf den wirtschaftlichen Einsatz ab und da eher auch auf Fluggeräte, die Passagiere transportieren können. Aber wichtig ist, dass es nicht nur bei der Strategie bleibt, die nächsten 8 Jahre dann Realität werden soll, sondern es müssen auch Maßnahmen kommen, die die Umsetzung nach vorne bringen. Natürlich schade, dass sowas kommt, 2-3 Monate vor der Bundestagswahl und vielleicht an neuen Verantwortlichkeiten. Was wir aber auch sehen, ist, dass wir natürlich eine europäische Verordnung haben, die nochmal national garniert wurde durch weitere Verordnungen. Und ich habe es schon erwähnt, wir waren in 2 Bundesländern aktiv. Natürlich hat man dann mit 2 Landesluftfahrtbehörden zu tun. Das ist eine gewisse Kritik auch aus der Branche, dass eben keine Vernetzung gibt. Es gibt von den 16 Behörden einige, die mit dem Luftfahrtbundesamt sehr eng kooperieren. Das heißt, man tauscht sich aus. Andere agieren eher autark und für einen sozusagen wirtschaftlichen Anbieter von Drohnendienstleistungen sieht so aus, dass man natürlich dann eben denselben Antrag mit Risikobewertung vielleicht nochmal neu einreichen muss, weil in diesem Bundesland nicht auf die Erfahrungen im Bund oder auf andere Bundesländer zurückgreift. Und was wir auch sehen, ist, dass wir bei vielen öffentlichen Ausschreibungen Anforderungen haben, die eben innovative Unternehmen in Deutschland nicht erfüllen können, weil sie vielleicht erst seit 1-2 Jahren entstehen und man eben noch keine 2-stellige Millionenumsätze mit Drohnen gemacht hat und da dann eben Hersteller aus Asien bevorzugt werden, die aber eben auch Daten, Kanäle, Protokolle benutzen, die nicht komplett transparent sind. Und diese Technologie dann eben in Behörden zu haben, die Sicherheitsaufgaben haben, die vielleicht kritische Infrastruktur eben auch bewachen und überwachen, sehen wir als Steigerstiftung sehr kritisch. Deshalb forcieren wir eben Protokolle, die offen sind, die quelloffen sind, die eben sehr transparent sind für den Anwender. Der Punkt ist auch, dass wir, glaube ich, investieren müssen in das Thema Zivilschutz, Katastrophenschutz und dass wir aus dieser Kleinteiligkeit rauskommen müssen, die wir auch generell im Rettungswesen sehen, wo ja die Verantwortung auf der kommunalen Ebene oder bei Landkreisen liegt. Und man eben natürlich mit der Anschaffung von solchen Systemen für seinen Zuständigkeitsbereich denkt, aber eine Skalierung und auch Reduktion der Kosten bekommt nur dann hin, wenn man eben vielleicht eine Ebene höher, vielleicht auf Landesebene denkt. Und da erwarten wir uns auch hoffentlich in nächster Zukunft einige andere Beschaffungsmechanismen beziehungsweise auch mal den Mut, bundeslandübergreifend in Systeme zu investieren, die in der Lage sind, eben auf beiden Seiten der Landesgrenze entsprechende Services anzubieten.
Abschließend, Herr von Beesten, was wünschen Sie sich für die Zukunft des Rettungswesens und auch für die Zukunft von RescueFly?
Ja, zum einen, der nächste Meilenstein wird sein, die RedMobil mit dem fertigen System.
Also die Messe.
Die Messe in Fulda, Mitte Mai, dass wir da einfach mal das Thema als wirklich Produkt präsentieren können mit Partnern zusammen.
Und da dann könnte auch, ich auch, wenn ich Interesse habe, könnte ich hinkommen und mir das anschauen. Und
das auf jeden Fall. Ja. Das Vorlaufsystem wird auf anderen Messen im Laufe der nächsten Monate auch zu sehen sein. Mhm. Aber das Produkt dann eben ab Mitte Mai. Der Punkt ist sicherlich auch, was wir wünschen, ist, dass man für dieses noch nicht definierte Rettungsmittel Drohne auch Budgets hinterlegt, um sowas anzuschaffen. Was wir auch sehen, ist das Thema Ausbildung. Man muss durch einen theoretischen Nachweis bringen, in der Lage zu sein, eine Drohne zu steuern. Aber es gibt keine praktischen Nachweis über die Fähigkeiten. Auch das ist ein Punkt, bei dem wir gerade mit Partnern zu diskutieren, sowas vielleicht auch mal anzubieten.
Drohnenführerschein.
Ja, ein Drohnenführerschein, den Nachweis gibt es.
Ja.
Für die Theorie, das ist so, als ob sie eine theoretische Fahrprüfung machen und danach in den Wagen steigen und losfahren. Es wird sehr verantwortungsvoll damit umgegangen und trotzdem ist es, glaube ich, sinnvoll, dass man eine gewisse auch praktische Qualität nachweist und dann vor allem auch die Ausbilder entsprechend ausbildet, das dann eben dem Nachwuchs beizubringen. Denn was wir auch sehen bei vielen Hilfsorganisationen, ist eben Nachwuchsmangel und das Thema Robotik, in dem Fall eben Drohnen, auch auszubilden, ist, glaube ich, ein großer Anreiz für viele, sei es bei der Wasserrettung, Bergrettung oder generell im Rettungsdienst, vielleicht auch den Weg einzuschlagen und dort in die Innovation einzutreten.
Super. Herr von Beesten, ich danke für dieses wunderbare Gespräch.
Vielen Dank.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.